Ball Hawks.
The ball's caught!
Game over, baby!
Touchdown! The game is over! They are going nuts at Century League!
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ball Hawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Simon, meine Stimme ist leider ein bisschen angeschlagen, weil ich ein bisschen erkältet bin, aber ich habe trotzdem Bock, Podcast aufzunehmen. Das mache ich nicht alleine. Ich habe mir heute mal wieder den Dominik dazu geholt. Hi Dominik, schön, dass du dabei bist.
Servus Simon, ja, freut mich auch. Ich bin gespannt und wir haben ja einiges doch zu besprechen.
Ja, genau, einiges zu besprechen. Du deutest es schon an. Es war letzte Woche die Trade Deadline und die Seahawks haben sich nicht lumpen lassen und haben dann ganz kurz vor knapp doch nochmal zugeschlagen. Und wer jetzt bei den Seahawks im Trikot mit der Nummer 22 aufläuft ab Sonntag, das erfahrt ihr in den Seahawks News.
Frisch aus dem Lockerroom unseres Seahawks News.
Ihr habt sicherlich auch schon irgendwelchen anderen Kanälen auch gelesen. Es ist Rashid Shaheed, vorher New Orleans Saints. Die Seahawks traden einen 2026er Fourth und Fifth Round Pick für den Wide Receiver und Returner auch. Und ja, ob das ein guter Trade ist oder nicht, da sprechen wir gleich drüber. Vielleicht ein, zwei, drei Fakten. Das ist sicherlich ein Field Stretcher mit einer Menge Speed. Ist auf jeden Fall einer der schnelleren Spieler im Kader der Saints gewesen. Und auch bei uns wird der mit Torrey Horton vielleicht zur Spitzengruppe wahrscheinlich gehören. War All-Pro 2023 als Returner, hat 2 Return-Touchdowns schon erzielt in der NFL. Über 2000 Receiving Yards in seiner Karriere, 12 Touchdowns in 4 Saisons. Und hat letzte Saison mit unserem Offensive Coordinator Clint Kubiak zusammengearbeitet. Kennt also das Offense-System schon so ein bisschen. Und Mike McDonald hat gesagt, dass er wohl auch schon returnen soll gegen die Cardinals. Da sind wir natürlich sehr gespannt drauf. Und ja, ansonsten, Dominik, erzähl doch mal, was hältst du von dem Trade? Und wie hast du das Ganze wahrgenommen?
Ja, ich meine, wir haben ja erst vor kurzem über potenzielle Trades gesprochen, auch dass ein Receiver, vielleicht sogar Rashid Shaheed im Raum steht. Ich glaube, man kann das von zwei Seiten betrachten. Einerseits ist natürlich die Frage, Spieler an sich, sage ich zweifelsohne, das ist ein Fit, also das ist jemand, der uns vielleicht noch gefehlt hat mit diesem Speed, der sich in dem System auskennt und der einfach gut noch in diese Offensive hineinpasst. Also das ist ja etwas, was wir die ganze Saison und auch schon davor besprochen haben, dass uns vielleicht eben noch dieser Field Stretcher, also jemand mit wirklich viel Geschwindigkeit fehlt, der auch wirklich diese tiefen Pässe fangen kann. Er bringt diese doch sehr, sehr, sehr große Stärke im Return-Game mit, wo er eben schon All-Pro war, wie du gesagt hast. Also von der Seite auf jeden Fall ein guter und interessanter Spieler. Das ist definitiv natürlich keiner, den man sich holt als Nummer 1 Receiver in irgendeinem Team. Das ist schon jemand, der eine Rolle hat. Aber das ist ja auch das, was die Seahawks gesucht haben. Auf der anderen Seite kann man jetzt natürlich betrachten, was war der Trade-Gegenwert und wo stehen die Seahawks gerade? Und ich meine, Simon, wir waren uns ja relativ einig in der Analyse vor der Trade-Deadline, dass die Seahawks vielleicht eben noch nicht ganz der Super Bowl-Contender sind und vielleicht noch eine Saison länger brauchen. Und kann man sich natürlich dann die Frage stellen, sind 2 Picks nächstes Jahr, wir haben ja auch nicht so viele Picks, ist das dann ein bisschen zu viel für einen Spieler, der uns halt jetzt helfen wird? Wenn ich es richtig im Kopf habe, läuft ja auch sein Vertrag nach der Saison aus.
Ja, genau.
Das ist halt dann schon viel, sage ich ganz ehrlich. Also wenn ich mir denke, Torrey Horton haben wir dieses Jahr auch im Draft geholt, eben genau in dieser Range, sage ich mal, irgendwo 4., 5. Runde findest du noch interessante. Receiver weiß natürlich nicht, wie gut sie spielen. Ist natürlich dann ein Spieler, der dir länger erhalten bleibt, zu einem günstigeren Preis. Dementsprechend bin ich ein bisschen überrascht, aber die Seahawks haben ja immer wieder schon interessante Trades gemacht, auch für Spieler, deren Verträge auslaufen. Denken wir an einen Leonard Williams zurück, der ist ja im Nachhinein auch ein fixer und guter Bestandteil dieses Teams geworden. Dementsprechend, ich bin gespannt, was Kubiak mit ihm machen kann. Finde es vielleicht ein bisschen viel. Bin jetzt aber nicht ganz so pessimistisch, wie ich genau in dem Moment war, als ich es gehört habe. Weil da war ich schon so, das ist viel, was wir da hergeben für einen Spieler, der halt eine klare Rolle hat. Aber die hat halt noch niemand so ganz. Torrey Horton ist vielleicht jetzt der Spieler gewesen, der die hätte einnehmen sollen, aber der doch noch woanders stärken. Dementsprechend bin ich gespannt, was wir mit ihm machen können, vor allem auch im Return-Game. Aber wie siehst du es? Wie hast du es wahrgenommen?
Ja, also ich würde vielleicht ein, zwei Sachen dazu sagen wollen. Genau, das eine wäre, dass wenn wir ihn jetzt nicht verlängern sollten und er in der Free Agency dann geht, dann werden wir wahrscheinlich einen Fourth Rounder als Compensatory Pick bekommen. Deswegen, ich glaube, das wäre jetzt nicht das dramatischste aller Szenarien. Dann hättest du den Fifth Rounder halt für den Versuch hergeschenkt, irgendwie den dem Kader noch mehr Tiefe zu geben und ein bisschen mehr Breite vielleicht sogar auch, nicht nur Tiefe. Deswegen, ich fand jetzt den Trade-Gegenwert nicht so wahnsinnig dramatisch, aber eher auch diese grundsätzliche Frage von, war das jetzt nötig oder nicht? Wie ich auch gesagt hätte, wahrscheinlich hättest du im Draft auch jemanden finden können. Du hast natürlich den Vorteil, dass er schon bewiesen hat, dass er es kann. Über 4 Jahre jetzt auch, also nicht mal eine Saison oder so. Du wirst ihn wahrscheinlich auch zu einem vernünftigen Preis re-signen können und ihm jetzt nicht, keine Ahnung, wie viele Millionen zahlen müssen. Das denke ich ganz gut. Und ansonsten bringt er halt fürs Spiel eine ganz neue Dimension mit, die auch das Spiel verändern könnte. Mike McDonald hat zwar im Interview gesagt, dass er jetzt nicht damit rechnet, dass dadurch, dass Shahid mehr auf dem Platz stehen wird, sich die gegnerischen Defenses komplett umstellen werden. Und man konnte schon raushören, dass die Fähigkeiten sicherlich das Feld anders aufmachen werden für die Seahawks und vielleicht sogar fürs Running Game, weil du mit Sicherheit schon an der einen oder anderen Stelle mehr Two-High-Safeties sehen wirst, gegen die Receiver der Seahawks, eben weil jetzt der Speedster dabei ist noch. Und das kann natürlich schon auch für das Laufspiel einfach Platz aufmachen in der Mitte. Das wäre schon ja auf jeden Fall zu wünschen, dass du dadurch eben so ein bisschen variabler und flexibler noch wirst in der Offense. Und ich denke schon auch, dass JSN hat jetzt schon in den letzten Wochen immer mehr Double Coverage gesehen. Das wird sicherlich auch noch ein bisschen mehr, wenn es gegen noch stärkere Teams geht und dann noch eben für ihn nicht mehr so einfach zu knacken, wie das jetzt vielleicht gerade noch ist. Und gerade in den Playoffs kann ich mir dann eben vorstellen, dass Shahid da schon wirklich einen Unterschied macht gegen eine gegnerische Defense. Unter den Gesichtspunkten kann ich es verstehen, wenn man das Fenster jetzt sieht. Und ich glaube auch, dass es vielleicht größer ist, als wir gedacht hatten. Ich hätte tendenziell eher die Picks nächstes Jahr genommen und nächstes Jahr das Fenster versucht, noch weiter aufzumachen.
Ich meine, das Interessante ich stimme dir da voll zu, ich sehe es auch ähnlich. Das ist jetzt sicherlich etwas, was nicht ganz gravierend sich für die Zukunft auswirken wird, negativ, wenn es nicht klappt, aber Potenzial hat. Ich glaube, es ist ja interessant, wenn du dir ansiehst, zu Beginn der Saison hatten wir ja Marcus Wallace-Scantling noch im Kader.
Ja.
Und der hat ja überhaupt nicht geklappt, scheinbar. Also aus Sicht des Seahawks-Coaches, weil wirklich gesehen haben wir ihn ja nie. Das hätte ja eben dieser Field-Stretcher sein sollen, der das Feld runterläuft und eben diese Räume für andere Receiver und fürs Run-Game aufmacht. Deswegen bin ich gespannt, da ist Shahid sicherlich die interessantere Option, auch die vielseitigere Option, auch im Return-Game. Also das ist schon so, das darf man jetzt nicht vergleichen, das ist jetzt nicht einfach nur ein schneller Spieler, den wir jetzt ins Team werfen. Der hat da durchaus seine Qualitäten auf vielen, vielen, in vielen Aspekten des Spiels. Was ich noch interessant finde, ist, wie wird das Personell danach aussehen? Also wenn du möchtest, dass diese Räume konstant geöffnet werden, die Defense halt auch, das ist angesprochen, vielleicht ein bisschen mehr die tiefen Pässe fürchten soll, dann muss er schon viel am Feld stehen. Das wird er auch bei diesem Trade Value sein. Also es wird auch der Plan sein, dass er viel am Feld steht. Check mir nur die Frage, wie wird es dann aussehen? Also die Seahawks werden wenig jetzt mit 4 Receivern spielen. Ich nehme an, JSN wird so gut es geht immer auf dem Platz stehen. Die Frage Cooper Kupp. Klar, angeschlagen, kommt aber, können wir gleich noch drüber sprechen, ja, jetzt vielleicht die Woche wieder zurück. Ist dann die Frage, wer steht dann da? Ist es dann Torrey Horton? Ist es Cooper Kupp? Wer ist dann so, sag ich mal, die Odd Man Out, der als erster draußen ist? Und das war ja auch ein bisschen die Befürchtung, die wir hatten. Wenn wir jetzt einen Receiver reinholen, dämpfen wir dann einen Torrey Horton zum Beispiel in seiner Entwicklung, der ja extrem gut aussieht. Also, gerade wenn du das ansiehst, die Touchdowns, die der dieses Jahr gemacht hat, ich weiß nicht, ob du damit gerechnet hast, ich hab's nicht.
Nein.
Ich war optimistisch. Aber ich glaube, wenn du da Geld vorher drauf gewettet hättest, da hättest du eine Menge gewinnen können.
Ja, vor allem 5 Stück, ne? Also es ist ja jetzt nicht 2 oder 3, wo du sagen würdest, okay, gute Rookie-Saison, dann ist es 5.
Voll. Und das über mehrere Spiele. Also als konstante Leistung. Nicht ein Spiel, wo ich sage, okay, da ist er jetzt einfach mal gut.
Ja.
Und die Defense hat ihn unterschätzt, sondern okay, es war klar, dass der mit Cooper Kupps Ausfall in der letzten Woche einfach eine Rolle einnehmen wird. Und trotzdem hat das gut ausgesehen. Und das sind halt so Punkte, bin ich gespannt, wie sie es lösen werden. Das weiß zu diesem Zeitpunkt sowieso niemand. Ob es dann Cooper Kupp wird, ob wir dann mehr Rotation sehen. Ich meine, wir spielen oftmals mit mehr als einem Tight-End, das muss man auch dazu sagen. Ja. Also dann haben wir dann Shahid und JSN am Platz. Oder wie wird das Ganze aussehen? Ich bin gespannt. Es wird auf jeden Fall mehr Variabilität reinbringen und ein bisschen diesen Punkt, den wir das ganze Jahr und schon in der Offseason angesprochen haben, dass uns vielleicht genau dieser Mann fehlt. und der der ganzen Offense, die du angesprochen hast, auch dem Run-Game über Umwege dann helfen kann und Räume hoffentlich öffnen wird.
Wir spielen halt gerade noch relativ viel mit Heavy Personal, ne, und ich glaube schon, dass das vielleicht ein bisschen weniger werden wird, weil dann eben andere Dinge auch möglich sind im Passspiel, weil man einfach den Tacken mehr Speed hat und du vielleicht einen schnelleren Release auch hinbekommst und die Pass-Pro da nicht in der Form in Anspruch nehmen musst. Ja, let's have a look.
Ja, let's have a look. Und ich bin, wenn du es noch kurz angesprochen hast, Heavy Personal, interessante Sache natürlich. Du sagst es, wir haben es trotz des oder wegen des Heavy Personals nicht geschafft, gut zu laufen. Und vielleicht ist das die Antwort und vielleicht sehen wir da jetzt wirklich einen Shift. Bin ich gespannt.
Genau das, ja. Okay, dann haben wir den Trade abgehakt und können kommen zu Verletzungsupdates der beiden Teams. Wir haben zwei gut gefüllte Injury Reports. Bei den Seahawks wird definitiv nicht spielen Derek Young, Josh Jobe, Jake Bobo und Christian Haynes. Doubtful, also auch sehr vermutlich nicht auf dem Platz, werden Ernst Jones und Torrey Horton sein, die wir gerade schon angesprochen haben. Und wer wahrscheinlich hoffentlich spielen kann, wer questionable ist, aber eben unlimited participation im Training unter der Woche hatte, das sind Cooper Kupp und AJ Barner. Sehr gefüllter Injury Report. Wir kommen gleich nochmal dazu, wie das sich dann vermutlich auf dem Platz auszahlen wird. Gerade bei Ernest Jones ist das eben so ein bisschen die Frage, wie wir auf Linebacker spielen. Aber die Tiefe auf Wide Receiver zahlt sich natürlich jetzt dann schon aus, wenn Horton eben sicher nicht dabei ist, Bobo sicher nicht dabei ist. Und Kupp gegebenenfalls sogar auch nicht, plus ein Tight End mit AJ Barner, vielleicht nicht. Derrick Young auch noch, das heißt, da wären wir jetzt schon wirklich dramatisch limitiert, wenn Shahid nicht da wäre. Kommen wir zur anderen Seite bei den Cardinals, ist Kyler Murray seit dieser Woche auf Injured Reserve. Damit dann Jacoby Brissett, der Starter für die Cardinals auf Quarterback. Out sind zudem beide Starting Cornerbacks, Will Johnson und Max Melton, sowie die beiden Linebacker, BJ Ojulari und Mac Wilson. Mac Wilson auch Starter eigentlich. Und bei den Questionable-Kandidaten ist vielleicht noch Guard Will Hernandez zu nennen, der gegebenenfalls auch nicht spielen kann und auch Starter wäre und sicherlich einer der wichtigeren Teile der Offensive Line der Cardinals. Ja, so sieht's aus und jetzt haben wir eine ziemlich lange Seahawks-News gehabt und können jetzt rübergehen in die Preview auf das Spiel gegen die Cardinals.
No Repeat Friday, die Vorschau.
Genau, am Sonntag geht es los, ist ein Heimspiel, 22.05 Uhr deutscher Zeit. Alle, die in Berlin sind, gerade das NFL Berlin-Wochenende, können das Spiel im Seahawks-Pub im Brillo Brewhouse am Gleisdreieck in Berlin sich anschauen. Da gibt es eine Watchparty von den Seahawks. Macht bestimmt Spaß, da mit ein paar Seahawks-Fans und internationalen Seahawks-Fans vielleicht auch zu gucken. Und ansonsten alle anderen, die in Berlin sind, natürlich auch, könnt ihr gerne mal beim Brillo Brewhouse vorbeischauen. Da ist das Seahawks-Haus eben. Und ansonsten, 22.05 Uhr deutscher Zeit eben. Und die Cardinals haben wir diese Saison schon mal gesehen. Auch spannend, dass wir die gegen die Cardinals jetzt schon das zweite Mal spielen und andere Teams aus der Division noch gar nicht gesehen haben. Ist mit 3-5 sind die Cardinals das abgeschlagenste Team in der NFC West. Mit dem Sieg gegen die Cowboys in der letzten Woche konnten die Cardinals eine 5-Game-Losing-Streak beenden. Alle Niederlagen waren One-Score-Games, unter anderem auch der 23-20-Sieg der Seahawks in Woche 4. Die Cardinals sicherlich nicht so erfolgreich, wie sie sich das vorgestellt hatten bisher in dieser Saison. Zudem dann eben jetzt ihren Starting Quarterback Kyler Murray verloren für mindestens noch 4 weitere Wochen. Dazu kommen wir auch gleich noch, ob das ein großer Faktor sein wird. Und dann würde ich sagen, lass uns direkt in die Matchups einsteigen. Und gucken wir als erstes mal auf das Seahawks Passing Game gegen die angeschlagene Cardinals Secondary. Und ich würde sagen, Dominik, jetzt habe ich viel geredet. Mach du mal gerne den Anfang und erzähl uns mal was für das Seahawks Passing Game.
Sehr gerne. Also prinzipiell ist das Ganze natürlich schwer einzuschätzen, weil, wie du gesagt hast, Will Johnson ist out. Das war ja der Second-Round-Pick der Cardinals dieses Jahr im Draft, der wirklich gut gespielt hat. Aber muss man sagen, in die NFL auch schon eben mit diesen Injury-Concerns gekommen ist. Und Max Melton, der auch so seine Verletzungsprobleme schon dieses Jahr hatte, die sind beide eben out. Es ist eigentlich so, sage ich dann, Nummer 1 Outside Cornerback ist Denzel Burke, der ist auch Rookie von Ohio State, spielt eine ganz gute Rookie-Saison bisher. Also die Cardinals haben da ganz gute Leute schon gehabt und gedraftet. Ist allgemein eine sehr junge Secondary, was die Cornerbacks betrifft. Safety haben sie Veterans wie Buda Baker, aber eben diese Verletzungen werden es schwer machen, also für die Cardinals. Es ist deswegen schwierig zu sagen, die Cowboys, die ja doch eine gute Passing-Attack haben mit CeeDee Lamb, George Pickens, einem Dak Prescott, egal was man von ihm halten mag, das ist schon oft eine sehr dynamische Passoffensive und dementsprechend, die haben sie ganz gut, würde ich sagen, in Zaum gehalten beim letzten Sieg, aber das macht halt die Einschätzung doch schwieriger. Und ich denke, dass sie da schon ihre Probleme haben werden. Das sind einige Verletzungen dabei. Und wenn du denkst, Sean Murphy Bunting, der ja auch vielen NFL-Fans ein Begriff sein sollte, der ist prinzipiell, glaube ich, auf IR momentan. Also der kam mir gar nicht in Frage für das Spiel jetzt. Und da wird es interessant sein, wie sie versuchen, Chase Ender im Zaum zu halten. Und das wird ein schwieriges Matchup. Aus Seahawks Sicht vielleicht doch ein Matchup, das man attackieren sollte. Aber auch aus Seahawks Sicht, es ist nicht ganz klar, mit wem gehen wir in dieses Spiel. Ein Rashid Shaheed hat ein paar Trainings gehabt zu diesem Zeitpunkt, wenn Cooper Kupp und Torrey Horton nicht spielen und ein Derrick Young, der schon fix out ist, und ein Jack Bobo und ein Echebana. Vielleicht wird das ein interessantes Matchup aus verschiedensten Spielern, die vielleicht noch nicht so viel dieses Jahr auf dem Platz gestanden haben. Und was ich mir noch notiert habe, man darf nicht vergessen, JSN hatte statistisch gesehen sein schwächstes Spiel gegen die Cardinals in Woche 4, auch wenn es ganz anders vom Personal her war. Aber das war, auch wenn es ein gutes Game war, die wenigsten Catches, die wenigsten Yards, kein Touchdown. Für seine Verhältnisse relativ schwach, noch immer sehr gut. Aber es wird auf jeden Fall ein anderes Game diese Woche werden. Und ich bin da sehr gespannt, wie das aussieht. Ich weiß nicht, wie du siehst, ob du denkst du dir, mit den Ausfällen, die wir auf Seahawks-Seite haben, könnte es trotzdem eng werden in diesem Matchup, jetzt nur auf dieses Matchup bezogen?
Also ich traue einfach Arroyo recht viel zu mittlerweile. Das sieht schon wirklich gut aus für mich. Vielleicht noch nicht so eingebunden, wie wir uns das vorgestellt hatten für den Zweitrunden-Pick da. Aber da habe ich eigentlich gute Hoffnung, dass sie den vielleicht dann ein bisschen mehr einfach einbinden werden jetzt. Und Shaheed wird sicherlich seine ersten Snaps sehen. Ist halt die Frage, wie das harmoniert. Der Riesenvorteil ist da, dass er das System halt kennt im Prinzip. Deswegen wahrscheinlich so wahnsinnig viele Anpassungsschwierigkeiten hat, aber trotzdem wirst du ja so ein bisschen, ja, ich sag mal, Magie oder halt Gespür zwischen Quarterback und Receiver brauchen, was sicherlich nach 2 Trainingseinheiten noch nicht so drin ist, wie das jetzt dann vielleicht in 1 oder 2 Wochen aussehen wird. Einer der großen Vorteile ist, dass Shaheed auch wirklich enorm gute Ball-Tracking-Skills zum Beispiel hat. Es sehr gut schafft, sich zu adjusten auf den Ball, der geworfen wird. Und wenn du ihn frei kriegst, und das kannst du eben schematisch eher hinbekommen, als jetzt durch, keine Ahnung, Route-Running-Skills, vielleicht auch, aber halt eben vor allem schematisch, dann wirst du, denke ich, da auch ihn einbinden können und ihm die ersten Bälle geben können. Deswegen habe ich jetzt nicht so wahnsinnig Sorge, zumal eben die Cardinals Secondary so angeschlagen ist und da eben auch nicht die erste Garde spielt. Ich habe ein bisschen Hoffnung, dass das Running Game auch so ein bisschen stärker wird, da kommen wir gleich nochmal zu. Ich habe jetzt nicht wahnsinnig Sorge, dass das Pass-Game jetzt bei uns total absacken wird, nur weil jetzt eben ein paar Spieler ausfallen.
Ja, eben, es ist ja irgendwie auch ein ausgeglichenes Matchup auf beiden Seiten. Also, du hast auf beiden Seiten diese Ausfälle und dementsprechend geht es dann zu diesem Zeitpunkt, dass es auch einfach darum, wer hat den tieferen Kader oder wer ist besser aufgestellt. Seahawks mussten das ja auch schon oftmals diese Saison beweisen, dass man trotz Cornerback-Ausfällen gut performen kann und dementsprechend ein interessantes Matchup. Sollen wir dann vielleicht gleich weitergehen zum Pass-Rush beziehungsweise D-Line der Cardinals? Also, wenn ich da kurz mal anfangen darf, da haben wir natürlich mit Josh Sweat einen Superstar auf dieser Position, auch wenn er, glaube ich, nicht genug über ihn geredet wird, oftmals in der NFL, der gehört schon wirklich zu den Besten. Also wenn du dir so Advanced Stats wie Pass Rush Win Rate anschaust, ist er in den Top 10, er hat schon 7-6 diese Saison, 9 Tackles for Loss, der hat Pass Deflections, der hat Forced Fumbles, also das ist schon so ein bisschen underrateder Spieler, würde ich behaupten. Calais Campbell ist dann wiederum ein großer Name, der schon ewig lang in der NFL ist, also crazy, dass der immer noch spielt und auf so einem hohen Niveau, einer der besten Pass-Rusher wahrscheinlich in der Interior D-Line, zeigen auch Advanced Stats und auch klassische Sets, sage ich mal, wie Sacks. Und das ist eine gute Truppe und sie ist auch deutlich fitter als letztes Jahr. Weil letztes Jahr, wenn ich mich zurückerinnere, wenn wir über die Cardinals geredet haben, war das immer so ein Thema mit die Defense performt eigentlich sehr gut, obwohl so viele Leute verletzt sind, obwohl in der D-Line irgendwie gefühlt nur Nobodies spielen. Das sieht dieses Jahr ein bisschen anders aus, aber die sind da schon ganz gut mit dabei. Wiederum, wenn du dir die Seahawks O-Line anschaust, die performt ja rein, was die Pass Protection angeht, schon wirklich, wirklich gut dieses Jahr. Und ich bin dann überrascht, wenn ich so Stats lese, wie dass die Seahawks zu den besten Teams gehören, was einfach was Allowed Sacks betrifft. Und dass Sam Darnold zu wenig gesackt wird, liegt natürlich auch teilweise dann an ihm vielleicht. Aber auch einfach vor allem an der O-Line, die wesentlich besser spielt. Und boah, also wenn man sowas liest, ist natürlich dann Balsam für die Seahawks-Seele, sage ich jetzt einfach mal.
Und also ich habe in Seattle die letzten 5 bis 10 Jahre selten einen Quarterback gesehen, der so viel Zeit in der Pocket hatte wie Sam Darnold. Ja. Ich würde sagen, fast nie.
Ich könnte mich jetzt eigentlich nicht erinnern, dass es mal. Ja. Also ich glaube, wenn wir jetzt sagen, ich glaube, man kann immer so eine Ära nach dem Super Bowl sagen.
Genau, ja.
Und ich würde sagen, nach dem Super Bowl ist das auf jeden Fall die beste Seahawks O-Line, was Pass Protection angeht, würde ich mich jetzt mal so weit aus dem Fenster lehnen, bis zu diesem Zeitpunkt. Das ja, ist so. Und das sagen. Ist natürlich die fünftniedrigste Pressure Rate, die wir erlaubt haben in der NFL. Also das sind schon mehrere Stats, die das irgendwo untermauern. Und bin ich echt, muss man sagen, schon sehr, sehr positiv überrascht, was man hier hinbekommen hat. Klar, wir reden immer darüber, dass das Run-Game nicht ganz so funktioniert, aber du hast ja schon angedeutet, du siehst Potenzial für das Run-Game in diesem Spiel. Also, dass es vielleicht einmal ein bisschen aufwärts geht, sag ich mal.
Ja, eben durch die fehlenden Receiver kannst du dann vielleicht anders den Platz auch aufmachen. Kannst du dann den Fokus ein bisschen mehr noch aufs Running Game legen. Und ja, gegen die Cardinals vielleicht auch wenn die D-Line sicherlich einen Tacken besser ist als noch letzte Saison und da so ein Calais Campbell zum Beispiel rumläuft, ist trotzdem hätte ich eben den Eindruck, dass wir da vielleicht ein bisschen besser sein können dieses Wochenende. Ich bin sehr gespannt. Ich kann es auch nicht gut sagen. Und ja, das ist sicherlich ein sehr spannendes Duell für die Seahawks.
Dann weiter zur anderen Seite, zur anderen Offensive mal, zu den Cardinals vielleicht.
Ja, genau, machen wir auf jeden Fall. Die Passing Attack unter Jacoby Brissett gegen die Seahawks Secondary. Und da ist es so, dass, wie eben schon gesagt, halt Kyler Murray ausfällt und Jacoby Brissett ihn ersetzen wird. Er hat das auch letzte Woche schon gemacht gegen die Cowboys und ist eins der besten Spiele gewesen der Cardinals. Marvin Harrison Jr. mit einem seiner besten Spiele diese Saison hat ja auch gegen uns tatsächlich schon recht gut performt. Da stellt sich natürlich schon die Frage, ist Brissett überhaupt ein großes Downgrade gegenüber Kyler Murray in der aktuellen Form. Es sah eben so aus, als wäre es ein allgemein solideres Passing-Game mit Brissett, weil sie auch eben mehr Passing-Yards einfach erzielt haben. Wie siehst du das?
Ich fand's interessant, weil man vor dieser Injured-Reserved-Meldung von Kyler Murray gelesen hat oder gehört hat, dass vielleicht überhaupt geplant wird, dass Jacoby Brissett startet. Und fand ich interessant, fand ich nachvollziehbar. Jetzt kam die Meldung, dass Kyler Murray eben jetzt auf jeden Fall mal für mehrere Wochen ausfällt, auf die Injured-Reserved-Liste kommt. Da gibt's dann auch wenig Debatte, würde ich jetzt mal sagen, dann darum, wer jetzt der Starter ist. Und ich weiß nicht, ob es ein Downgrade ist. Ich habe jetzt von vielen NFL-Analysten und Experten gehört, dass sie finden, dass Brissett in jeglicher Hinsicht dann die solidere Option ist als Kyler Murray. So sehe ich es auch. Der spielt das Ganze viel mehr wie dieser klassische Game-Manager runter. Also dieses, okay, der läuft vielleicht nicht einmal im Pro-Spiel für 40 Yards oder so, aber dafür spielt er es viel solider runter. Und gerade wenn man sich Marvin Harrison ansieht, also da gab es ja schon fast so negative Highlight-Compilations, wie oft Kyler Murray und er nicht auf einer Wellenlänge waren. Also ja. Das hat man ja auch im Seahawks-Match gesehen, wo ja Marvin Harrison nicht so schlecht war. Aber da gab es doch auch das ein oder andere Play, habe ich noch im Kopf, wo der stehen geblieben ist und dann kam der Ball irgendwie in den Lauf geworfen, da waren irgendwelche Miscommunications. Dementsprechend, also das ist ein Top-Spieler, das nicht ohne Grund wurde der so früh gedraftet und gilt als Riesentalent. Dementsprechend ist es vermutlich dann, um die Offense nach vorne zu bringen, besser, man hat jemanden, der halt das Spiel gut managt, der das solide runterspielt und weniger diese Highlight Plays hat. Und man muss ehrlich sagen, Kyler Murray ist wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad schon eine Enttäuschung für die Cardinals zu diesem Zeitpunkt. Und ich weiß nicht, ob das jetzt ein wilder Take ist, aber es gibt ja viele Stimmen, die sagen, okay, wie lange bleibt überhaupt noch der Quarterback der Arizona Cardinals? Und deswegen vielleicht sogar das toughere Matchup für die Seahawks, wenn Jacoby Brissett eben jetzt der Starter ist. Und ein Trey McBride, der hat bisher eine ganz gute Saison, der war ja auch in aller Munde, aber der hat ja auch bisher das noch nicht ganz, sage ich jetzt mal, anlocken können, dass er hier mal so ein richtig, richtig gutes Game hat. Also wo ich sage, okay, 2 Touchdowns über 100 Receiving Yards, wozu er sich imstande ist, sowas hatte er ja dieses Jahr doch gar nicht. Der hatte so immer solide Spiele, der macht immer so seine 50 bis 80 Receiving Yards, ein paar gute Catches, auch ein paar Highlight Catches, aber ich glaube, mit dem Jacoby Brissett könnte das anders aussehen und da sehe ich dann schon von den Cardinals einfach die größte Stärke in diesem Matchup und ja, die Seahawks sind jetzt wieder ein bisschen fitter, Josh Schoop fällt aus, das heißt, wir werden wieder sehen, was hier herumgeschiftet wird. Ist ja allgemein ganz interessant, oder bisher, dass wir durch die ganzen Ausfälle so viele Rotationen unter den Positionen haben, dann spielt man der eine Nickel, dann spielt man der andere Outside Corner. McDonald muss sich eigentlich Woche für Woche ansehen, welches Personal, welche Zusammenstellung ist die beste, jetzt fällt auch noch Ernest Jones weg. Das heißt, mit so Dime-Packages, also wo wirklich nur ein Linebacker am Feld steht, wird es auch schwieriger, nehme ich an. Es wird interessant, was McDonald sich diese Woche ausdenkt, aber so bin ich jetzt auch trotzdem optimistisch. Die Seahawks haben es oft genug gezeigt, dass sie trotz Ausfälle in der Secondary super performen können und ich glaube, Job können wir dann ganz gut kompensieren.
Also ich habe da auch Hoffnung, zumal jetzt Woolen auch in den letzten Spielen wieder deutlich besser aussah. Ja, auf jeden Fall. Das war ja nur dieser Slop da am Anfang in den, sagen wir, zweite, dritte, vierte Woche. Unter anderem gegen die Cardinals ja auch, dass er da so negativ aufgefallen ist. Deswegen, da habe ich jetzt auch nicht so mega Sorge, immer ein Worry. Kann ich mir auch gut vorstellen gegen Trey McBride als Cover-Up da, das ist sicherlich ein spannendes Duell. Mhm. Spooten wird da auch noch seine Rolle irgendwie spielen, vielleicht dann auch Outside eben. Deswegen, da habe ich nicht so wahnsinnig Sorge. Brissett gibt ihnen wahrscheinlich jetzt einen höheren Floor, ja, aber sicherlich auch nicht so viele explosive Plays, die Murray schon in der Lage wäre zu liefern. Ist jetzt sicherlich nicht seine Saison bisher gewesen. Und ich finde es auch wahnsinnig witzig, natürlich dieser Riesenvertrag jetzt da steht und der, wo sie eigentlich also realistisch frühestens 2028 rauskommen werden. Oder wenn sie ihn halt cutten, dass dann so und so ein furchtbar ist wie für die Broncos mit dem Wilson-Vertrag. Das ist schon wahnsinnig witzig und da bin ich schon froh, dass wir in den letzten Jahren immer eher die Value-Option genommen haben und nicht gesagt haben, wir bezahlen im Quarterback mit unsicherer Zukunft extrem viel Geld.
Ja, das war sicherlich eine gute Entscheidung von John Schneider, obwohl wir ihn da wahrscheinlich öfters mal auch kritisiert haben, warum wir jetzt das oder das auf Quarterback machen. Und ich glaube, das zeigt das ganz gut, solche Entscheidungen, ja, und wo wir stehen und wo die Cardinals zu diesem Zeitpunkt stehen und was auch unsere Optionen für die Zukunft einfach sind.
Das ist definitiv so, ja. Ja, und dann ist natürlich noch die Frage, wie gehen wir um auf der Linebacker-Position? Das Run-Game der Cardinals ist von Verletzungen geplagt. Aktuell weiß man immer nicht so genau, wer jetzt eigentlich tatsächlich Starter ist und wer wie viele Snaps sehen wird oder wie viele Rushes sehen wird. Und dann werden eben vermutlich Tyrese Knight und Drake Thomas in Jones' Abwesenheit übernehmen müssen. Und da wird dann noch so ein bisschen die Frage, wer wird der Playcaller in der Defense? Wer hält die Unit zusammen, wer koordiniert die Unit? Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf, das kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen, ehrlicherweise. Ja, zumal ja dann in Jordan Love auch eben fehlt in der Jordan Love.
Julian
Love.
Das passiert mir auch andauernd. Das ist so ähnlich.
Julian Love eben fehlt in der Secondary, der ja eigentlich auch so eine ähnliche Rolle dafür für die Defensive Backs eben übernimmt. Genau, also da ist natürlich dann, da bricht schon viel Erfahrung weg und da bin ich schon gespannt, wie sich das kompensieren wird. Das ist sicherlich in den individuellen Matchups nicht wichtig, aber in der Grundausrichtung der Defense und ob du irgendwelche Busts dabei haben wirst oder so, das ist, da kann ich mir schon eher vorstellen, dass wir da ein Problem kriegen werden.
Ja, vor allem dann muss einfach dann die D-Line auf jeden Fall einen sehr guten Tag oder zumindest guten Tag haben, auch wenn wir wissen, wie gut sie auch dieses Jahr gespielt haben. Und ich möchte jetzt nicht sagen, es wird ein Problem werden, aber es ist halt einfach so, wenn du dahinter dann zwei jüngere, unerfahrenere Spieler hast. Gerade Tyrese Knight wurde ja eben gebencht für Drake Thomas. Da kann man natürlich die Frage stellen, weil der eine so gut spielt oder weil der andere so schlecht spielt. Das ist natürlich jetzt gemein vielleicht, aber das ist jetzt nicht so, dass wir auf Linebacker da hinten eben die super Erfahrung haben. Und da wird die D-Line einfach davor schon die Löcher stopfen müssen, dass da das Run-Game eingedämpft wird, weil ich sag's mal so, gegen diese Running-Backs, die du schon angesprochen hast, die erste, zweite Option mit James Conner und Trey Benson spielt nicht. Dann war es das ganze Jahr jetzt immer wieder, dann Michael Carter mal, dann Emery DiMercado, dann Bam Knight. Also jeder, der Fantasy spielt, bekommt das vielleicht eh mit auf den Waivers jede Woche,
wenn
er auftritt. Und es ist nie ganz klar, Jonathan Gannon, der Headcoach der Cardinals, hat ja auch irgendwie immer wieder angedeutet, ja, er wird dann immer sehen, wer gerade gut performt und der kriegt halt so den Shot dann oder der wird die meisten Runs kriegen, dann ist es mal der, mal der andere. Dementsprechend für Knight und Thomas sicherlich ein dankbareres Matchup, als wenn du jetzt, ich weiß nicht, gegen einen Zach von Barkley spielen würdest oder gegen einen Bijan Robinson, das würde dann eine andere Bewährungsprobe, sage ich einfach mal. Aber tendenziell, ich bin auch gespannt, wie es aussehen wird und ich glaube, das darf man echt nicht unterschätzen. Wenn jetzt Ernest Jones in der Mitte auswählt, im Love auch nicht dabei ist, werden einfach andere absteppen müssen und eben diese Führung übernehmen müssen. Gar nicht jetzt nur das Play-Calling, sondern, wie du sagst, dieses Zusammenhalten der Defense und dieses auch vielleicht Wachrütteln, wenn es vielleicht mal gerade nicht so gut läuft, wenn man vielleicht mal einen Play kassiert hat, dass die Köpfe oben bleiben. Bin mir sicher, da gibt es einige Leute in der Defense, die das gerne übernehmen werden und auch übernehmen können. Bin gespannt, wer es im Endeffekt sein wird, wenn man da oft sehen wird und wer da einfach zum Vorschein kommen wird in diesem Team. Aber ich bin jetzt einfach mal optimistisch und sage, okay, wenn jetzt Ernest Jones nicht so lange ausfallen sollte, ist das für mich das Allerwichtigste eigentlich. Ich bin ja überhaupt überrascht, dass er questionable ist für das Spiel. Ich habe ja gar nicht damit gerechnet, dass überhaupt die, also doubtful ist er ja genau, dass es überhaupt die Option gibt, dass er spielt.
Ja, also ja, und dass er auch so trainiert hat die Woche, ne? Ja. Also es ist schon wirklich überraschend, aber es ist natürlich für uns eigentlich eine wahnsinnig gute Nachricht, weil wir eigentlich alle eher mit 3-4 Wochen Ausfallzeit wahrscheinlich gerechnet hatten.
Auf jeden Fall, es stand ja auch IR im Raum. Kann natürlich immer noch passieren, dass er auf Injured Reserve landet.
Klar. Das haben wir bei Love dann zum Beispiel nicht gedacht, ne, dass der auf IR landet.
Genau, da war es ja ein längerer Prozess. Bin gespannt. Aber lieber mal Ernest Jones für das Spiel rauslassen. Es gibt ein ganz wichtiges Spiel, das uns nach den Cardinals erwartet. Wenn er da fit sein sollte, wäre das natürlich mega. Und das wäre für mich die Priorität aus der Sicht. Und sicherlich auch für den gesamten Seahawks-Coaching-Staff, sage ich jetzt einfach mal. Aber ja, es kommen dann einfach die Rams in der Woche danach und das wird ein wichtiges Spiel für die NFC West.
Ja. Ja.
Aber ansonsten, also es wird übernehmen und ich muss noch mal kurz ansprechen, dieser von Emon Worry, dieser eine Tackle.
Ja, Wahnsinn.
Also wenn ich da gerade nochmal zurückdenke, gerade wenn ich überlege, okay, wer wird das wie ausbessern, bin gerade so mehr oder weniger live am Brainstormen, aber das ist, also dieser, wo er der Traylon Burks komplett zerstört in dem Block und dann mit einem Arm tackelt.
Puh. Das ist wirklich, also dass er den mit einem Arm da in der Lage ist, festzuhalten, ist eigentlich, also ist natürlich von ihm einfach eine krasse Leistung, aber ist schon ein ziemlicher Burn für seinen Gegenspieler. Also
stimmt.
Ja, das ist ja.
Das war schon absurd. Und wenn du halt solche Leute im Team hast und mit Witherspoon einen der best-tackelten Cornerbacks, dann
ja.
Toughesten auf dieser Position, dann hast du dann schon gute Kompensationen, sage ich mal, auf anderen Positionen. Und nochmal, ich kann es nur ansprechen, McDonald ist halt einfach so, so gut dieses Jahr darin, auf so Verletzungen und Umstellungen im Personal zu reagieren, mit dem Gameplan, mit dem Personal, mit dem, was man spielt. Und wenn man zurückdenkt, es gab kaum Spiele dieses Jahr, wo er mal mit dem spielen konnte, was er wirklich hat und wollte. Und ja, letzte Woche war mal so ein Game, wo dann halt Witherspoon und Emon Worry mal endlich gleichzeitig am Platz waren. Ja. Dann fällt dir irgendwann Ernest Jones raus und dann musst du da wieder beginnen zu kompensieren. Aber er schafft das halt und das macht halt auch einfach ein gutes NFL-Team am Ende des Tages aus. Jedes NFL-Team hat Verletzungen. Kommt keiner komplett sauber durch die Saison und da gilt es halt einfach, die Kadertiefe und Breite zu haben und einen Coach, der es so versteht, das einzusetzen. Und deswegen kannst du nochmal betonen, bin ich einfach so froh, ihn als Headcoach einfach zu haben und bin einfach begeistert von ihm.
Ja, das muss ich auch wirklich sagen. Ich habe auch wirklich keine, also wenn ich jetzt auf die Matchups für Sonntag gucke, habe ich keine Sorgen vor den individuellen Matchups und den individuellen Einzelduellen, sondern wenn eben um das große Ganze, weil dann Playcall auf dem Platz fehlen. Genau. Aber da habe ich auch wirklich wahnsinnig viel Vertrauen in die Mike McDonald Defense, dass er da die richtigen Antworten finden wird.
Auf jeden Fall. Und das ist ja auch das, was irgendwie Kubiak gerade in der Offense doch umgekehrt versucht, diese Puzzlestücke zusammenzusuchen und sich so sein System zusammenzubauen, dass es halt eben vielleicht nicht von einzelnen Spielern abhängt, dass ein JSN jedes Mal, ich weiß nicht, was für ein Spiel spielen muss, sondern weil es einfach einen Rashid Shaheed vielleicht im Team gibt, der Räume öffnet und an anderer Position wieder und dass man mit dem Personal mehr spielen kann. Und das ist halt einfach wichtig fürs gesamte Team und in der Defensive haben wir es erreicht. Und ja, wie du sagst, Das machen wir da auch weniger Sorgen um die individuellen Matchups und wird es interessant finden, wie uns andere Teams im Vorhinein analysieren. Vielleicht sollten wir uns sowas mal anhören, weil ich glaube, da tut man sich auch schwer. Also natürlich siehst du dann, Ernest Jones spielt nicht und denkst dir, ja, das wird jetzt natürlich der Punkt sein, den man attackieren möchte. Aber es ist halt so eine Einheit und gerade in einer Defense ist das halt Gold. Es bringt dir keine Defensive etwas, die viele Starspieler hat, aber dafür nicht zusammenspielen kann. Das heißt, Defense muss einfach funktionieren als Einheit, noch viel mehr als in der Offense.
Ja, das ist wohl so. Okay, haben wir noch irgendwas vergessen?
Du, ich meine, es wird ein Spiel sein, das anders sein wird als das Spiel, das wir in Woche 4 gesehen haben. Das ist ganz klar. Einfach aufgrund der Ausfälle. Aber es, was ich noch betonen möchte, es gibt immer diese Trap-Games, also diese Spiele, wo man dann denkt, ja, das ist jetzt ein sicherer Sieg, weil natürlich sind die Cardinals in der Verfassung eigentlich klarer Underdog.
Kanonenfutter.
Ja, Kanonenfutter, das ist ein guter Ausdruck, genau das eigentlich. Und da würde man sich wieder so ein Spiel erhoffen, sage ich mal, wie zuletzt gegen die Commanders. Aber das darfst du halt nie unterschätzen und das ist halt die NFL. Und egal wie schlecht die Cardinals dastehen, sie haben nie ein Spiel, sie haben jedes Spiel nur mit einem One-Score-Game verloren. Ja, das ist die NFL.
Es ist auch ein Division-Duell, ne? Sie gehen auch prinzipiell schon immer anders aus, als man das eigentlich vorhersehen kann. Selbst in den Saisons, in denen die 49ers weit deutlich besser als wir waren, haben wir meistens ein Spiel dann doch gewonnen. Ist halt sowas passiert und deswegen auch würde ich sagen, den Abend nicht vor dem, nee, den Morgen nicht vor dem Abend loben, so rum geht's und den Sack möglichst früh zumachen, hoffentlich und das Spiel einfach dominieren, genau wie du es eben gesagt hast, gegen die Commanders, gegen die Saints, da gab's ja durchaus Spiele diese Saison, die einfach sehr früh auch deutlich waren und das hoffe ich auch sehr, dass das klappt.
Vor allem, weil das Cardinals-Spiel ja zuletzt eigentlich am Anfang deutlich ausgesehen hat, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. So vom Gefühl her war das doch am Anfang sehr, sehr klare Angelegenheit und dann haben wir da irgendwie mit 3 Punkten gewonnen. Also das sollte dir halt nicht passieren, weil da kann dann immer Pech mitspielen. Die haben Starspieler noch immer in ihrem Team wie ein Buddha Baker, der dir dann mal halt den Ball pickt und vielleicht returnt. Und wenn nicht Metcalf im Team ist, den so ein Pick Six returnt. Und das sind halt solche Punkte, da musst du immer aufpassen. Aber es ist jetzt kein Team, wo ich sage, okay, du musst jetzt total Angst haben vor der einen oder anderen Position. Die haben überall relativ solide Spieler und sind auch ein ganz gutes Team. Sicherlich unter Wert auch vielleicht ein bisschen geschlagen dieses Jahr. Und für die Cardinals ist es so irgendwie der letzte Punkt, an dem sie sich jetzt festhalten können. Weil wenn sie das Spiel verlieren, stehen sie bei 3-6 in einer so starken NFC West. Also wenn sie irgendwie Playoff-Hoffnungen noch irgendwie aufrechterhalten wollen, müssen sie das Spiel eigentlich fast gewinnen.
Ja, das würde ich auch so sehen.
Und dementsprechend vielleicht so ein Duo-Die-Game, fast schon wie so ein Playoff-Spiel, sage ich jetzt mal, bei dem du einfach riskieren musst, gerade in der Division.
Andersrum, für uns natürlich auch total wichtig, das Spiel zu gewinnen, weil es einfach auch nachher in den Division-Statistiken wichtig sein wird, die ja in den Tiebreakern auch recht hoch sind, jetzt nach den direkten Duellen. Sollten wir zum Beispiel in der letzten Woche das Spiel gegen die 49ers gewinnen und dann einen ausgeglichenen Rekord gegen die 49ers haben, sind eben danach dann die Division-Spiele total wichtig. Deswegen für uns ist super entscheidend, das auch siegreich zu gestalten, um idealerweise am Ende eben einen der Top 1-2-3 Plätze in der NFC einnehmen zu können und dann eben auch mal Homefield Advantage in den Playoffs zu haben.
Genau. Ja, es ist einfach jetzt jede Woche so wichtig und gerade in der Division, wie du sagst. Ja.
Okay, dann würde ich sagen, lass uns mal rübergehen ins Two-Minute Warning.
Two-Minute Warning, was sonst noch wichtig ist.
Wir haben es eben schon gesagt, die Seahawks spielen am Sonntag um 22.05 Uhr nur auf The Zone, im Game Pass, nicht bei RTL oder ähnliches, sind 6,5 Punkte Favorit. Gegenüber den Cardinals ist ein Heimspiel und die Frage geht zuerst an dich. Wie geht's aus?
Ich will ja jetzt nicht zu optimistisch sein. Ich würde mir so ein ähnliches Spiel wünschen, wie wir gegen die Commanders hatten, einfach früh den Sack zumachen. Ich glaube trotzdem nicht, dass es so ein Highscoring, gar so ein hohes Highscoring geben werden wird. Ich denke mir so, wenn wir so 24 Punkte aufs Board bringen und die Cardinals vielleicht bei so 13 Punkten halten könnten, wäre das doch ganz nett. Also ich sag mal 24-13 für die Seahawks.
Okay, ich bin noch ein bisschen optimistischer. Ich glaube schon auch, dass wir die erste Halbzeit wieder sehr dominant gestalten können. Vielleicht auch dann im vierten Quarter wieder Darnold schon draußen lassen können. Und tippe auf einen 28-10.
Ja, das wäre doch schön.
Das wäre auf jeden Fall schön. Genau, dann wünsche ich dir noch einen hervorragenden Samstag. Wir nehmen übrigens Samstagvormittag auf und freuen uns gleich dann, die Folge euch zur Verfügung stellen zu können für die Spieltagsvorbereitung. Und genau, dir noch einen schönen Samstag und wir hören uns. Macht's gut. Gemeinsam. Go Hawks.
Go Hawks.
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.